Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tief im Westen. Ich sitze wieder hier, wie immer, mit Philipp Rentsch. Hi Philipp, hast du die Weihnachtsfeiertage gut überstanden?
Hallo Claudio, ich grüße dich erstmal. Ja, Weihnachten gut überstanden, auch mal ganz ohne Fußball tut auch mal gut. Aber wir sehen es ja jetzt auch zwischen den Jahren, wird schon viel diskutiert über den VfL. Es gibt ein aktuelles Dieter Hecking-Interview, es gibt Transfergerüchte. Insofern geht es dann auch schnell wieder weiter. Trainingsauftakt ist ja jetzt schon am Freitag.
Korrekt. Und deswegen dachten wir uns, machen wir mal eine etwas andere Ausgabe und wollen kurz zurückblicken auf das Jahr 2025, aber dann auch vor allem auf das Jahr 2026 schauen, was jetzt vor der Tür steht. Aber lass uns doch erstmal kurz zurückblicken, Philipp. Wenn du so an das Jahr 2025 denkst, was war denn so deine Enttäuschung des Jahres?
Ich glaube, über allem steht der Abstieg, der das große prägende Ereignis war, weil es Folgen über das Jahr hinaus hat. Also mindestens mal 2026 wird der VfL in der zweiten Liga spielen, wahrscheinlich auch darüber hinaus, weil in meinen Augen ist der Aufstieg, von dem ja viele dann doch noch irgendwie in den vergangenen Wochen geträumt haben, utopisch. Insofern ist die zweite Liga jetzt die Realität beim VfL und deshalb war das aus meiner Sicht die größte Enttäuschung. Daran anknüpfend natürlich auch der schlechte Saisonstart, weil viele von uns hatten ja die Hoffnung, dass es dann wieder schnell bergauf geht, dass der VfL vielleicht sogar den Wiederaufstieg schafft. Aber das war ja schon nach wenigen Wochen eigentlich klar, wenigen Wochen nach dem Saisonstart, dass es nicht in die gewünschte Richtung geht. Insofern würde ich das so ein bisschen zusammenführen. Also erstmal der Abstieg und dann aber auch der Abwärtstrend, der sich in der zweiten Liga dann zumindest bis Oktober fortgesetzt hat. Claudio, wie siehst du das?
Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, es war ein Stück weit auch ein Identitätsverlust, den wir hier durchgemacht haben. Ich glaube, über die Jahre in der Bundesliga haben sich viele Fans immer sehr, sehr stark mit der Mannschaft identifiziert. Man ist durch dick und dünn gegangen. Man wusste, man ist nicht der Favorit in der ersten Liga. Aber trotzdem gab es da irgendwie eine Verbindung zwischen Fans und Anhängerschaft. Und die hat sich so ein bisschen gelöst im Laufe der vergangenen Saison, wo schon sich der Abstieg ein Stück weit auch abgezeichnet hat. Alles wurde ein Stück weit natürlich überschattet von diesem sehr positiven Abschied von Lucia und Gambo. Aber ja, ich glaube, man kann diesen Abstieg ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen mit Personen festmachen. Ich glaube, so die Entscheidung, Dirk Duffner zum Sportgeschäftsführer zu machen, rückblickend betrachtet eine der schlechtesten Entscheidungen, die in der jüngeren Vergangenheit beim VfL Bochum getroffen worden sind. Rückblickend betrachtet war natürlich auch die Vertragsverlängerung von Dieter Hecking eine schlechte Entscheidung. Da gab es natürlich schon im Mai, ich glaube, es war nach dem Heidenheim-Spiel, sehr, sehr geteilte Stimmen, ob das jetzt der richtige Schritt ist, wo er sich eigentlich davor ja sehr klar positioniert hatte, im Sinne von, ja, ich bleibe nur, wenn wir drinbleiben. Und ja, rückblickend war das sicherlich auch eine schlechte Entscheidung, wenn man dann sieht, wie sich der Sommer entwickelt hat.
Wobei ich den Eindruck hatte, dass gerade im Mai viele auch im Umfeld davon überzeugt waren, dass es mit Dieter Hecking richtig ist, weiterzumachen.
Stimmt.
Aber ich hatte den Eindruck, dass einige Probleme nicht richtig aufgearbeitet wurden, beziehungsweise das fand ich jetzt auch auffällig in dem Interview, das Dieter Hecking dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegeben hat. Er hat sich ja da auch zur Freistellung in Bochum geäußert und sinngemäß gesagt, das kam aus seiner Sicht zu früh und kam überraschend. Aber auch nach diesem Interview ist mir nicht ganz klar, was seine Lösungsansätze waren, beziehungsweise welche Fehler er auch rückblickend einsieht. Insofern war es aus meiner Sicht dann, und da bin ich eigentlich jetzt schon wieder beim positiven Moment des Jahres, war es rückblickend gut, dass auch die neue Vereinsführung klar gesagt hat, wir machen relativ früh in der Saison nach dem fünften Spiel einen Cut und suchen einen neuen Trainer. Das hat dann mit David Siebers erst nicht funktioniert, die drei Spiele, aber dann mit der Installation von Uwe Rösler ging es ja dann auch deutlich bergauf. Und das ist so ein bisschen das, also wenn wir auf das Positive in diesem Jahr schauen, ist, dass man jetzt zumindest auch eine Weichenstellung getroffen hat, die aus meiner Sicht richtig ist, die nicht nur getragen ist von Emotionen der ersten Wochen, sondern einfach auch eine fachlich fundierte Entscheidung ist.
Sehe ich ganz ähnlich. Vielleicht nochmal ergänzend zu dem Interview, was du gerade kurz erwähnt hast, und sagen, mich hat es auch ein bisschen ja ratlos zurückgelassen, dieses Interview, wo ja Dieter Hecking sagt, er hätte reflektiert und er kann den Rauswurf noch nicht so ganz verstehen. Naja, er hatte 4 von 5 Ligaspielen verloren. Und ich glaube, das ist dann, wenn man als Absteiger in die Saison startet mit ganz anderer Anspruchshaltung, die logische Konsequenz, vor allem wenn es offensichtliche Probleme gibt, die auch von vielen Anhängern gesehen worden sind, die nie richtig adressiert worden sind, also dieses Thema Kevin Vogt als Spielmacher von hinten zu installieren oder auf Krampf diese Dreierkette durchzudrücken, obwohl man vielleicht nicht das passende Personal für die Schiene hat, die Breite ins Spiel bringen kann. Aber was du gerade gesagt hast, genau die richtige Entscheidung gewesen, ihn zu entlassen und mit Uwe Rösler am Ende vermutlich genau den Trainer zu holen, den es in der Situation gebraucht hat. Man sieht es ja auch bei den Spielen. Er macht aus dem Kader, der einfach eine Unwucht hat, darüber braucht man, glaube ich, gar nicht diskutieren, die ist da, das Beste, was irgendwie gerade noch irgendwie geht. Wir spielen vielleicht nicht den schönsten Fußball, wir spielen nicht den attraktivsten Fußball. Wir haben natürlich Phasen auch im Spiel, wo wir mal tolle Kombinationen haben, aber grundlegend ist unsere Ausrichtung unter ihm deutlich passiver. Aber da scheint sich die Mannschaft ja auch mit wohlzufühlen. Und der Fokus liegt einfach ein Stück weit auch auf der defensiven Stabilität. Und am Ende ist das, was auf dem Punktekonto steht, entscheidend. Und da spricht die Sprache ja ganz, ganz klar für Uwe Rösler. Ich glaube, es ist eine erste oder zweite in der Rösler-Tabelle. Daher in der Hinsicht kann man sagen, alles richtig gemacht. Und diese Wiederbelebung, die wir seit dem Hertha-Spiel dann einfach erleben auf dem Platz, ich glaube, die kann man auch mit als eines der positivsten Momente in diesem Jahr auf jeden Fall erwähnen. Und ich glaube, zeigt auch wieder, wie nah sind eigentlich Erfolg und Misserfolg im Fußball. Wäre dieses Hertha-Spiel in die Hose gegangen, wahrscheinlich hätte die Mannschaft dieses Momentum, das sie in den letzten Wochen vor Weihnachten entwickelt hat, gar nicht entwickelt.
Ja, das haben wir eigentlich ja auch schon zu Beginn des Kalenderjahres gesehen. Da waren wir ja auch alle sehr positiv gestimmt und dachten, es geht in die richtige Richtung. Also ich erinnere mich an das 3-3 gegen Leipzig, an die Aufholjagd, an das 2-0 gegen Dortmund und dann an das 3-2 in München. Also wer hätte denn nach dem Sieg gegen die Bayern gedacht, dass es danach so bergab gehen würde? An die Heimspiele, die man dann verloren hat oder auch teilweise auswärts hat man einiges liegen gelassen. Also es ging ja dann überhaupt nicht mehr in die richtige Richtung, und nur noch bergab. Also insofern, da haben wir gesehen, erst waren wir optimistisch und dachten, es entwickelt sich in die richtige Richtung und dann kam es dann doch anders. Also das als Bestätigung dafür, wie nah Erfolg und Misserfolg dann doch beieinander liegen. Insofern finde ich, hat das Jahr eigentlich positiv angefangen sportlich. Es gab dann eine sehr lange Durststrecke eben mit dem Abstieg als einschneidendes Erlebnis. Und dann seit Oktober ging's dann wieder deutlich bergauf. Also das ist so, finde ich, so mein Fazit. Und es gibt natürlich auch noch so kleinere Aspekte, die aus meiner Sicht zumindest positiv waren, wenn man das auch nochmal herausstellt. Also zum Beispiel die Entwicklung von Timo Horn, der im Februar plötzlich ins Tor gerückt ist, weil Patrick Drewes ausgefallen ist und der sich dann zum Stammtorhüter und aktuell zum besten Torhüter der zweiten Liga entwickelt hat. Also in Summe war schon vieles nicht gut in diesem Jahr, aber es gibt eben auch kleinere Teilaspekte, die dann erforderlich waren. Claudia, hast du da noch etwas anderes auf dem Schirm?
Ich glaube, so dieses Dortmund-Spiel ist mir auch sehr, sehr präsent in Erinnerung geblieben. Ich glaube, auch aufgrund der unzähligen Videos, als dann Sitaki kam beim Doppelpack von Masuras, super positives Erlebnis. Ansonsten, was man natürlich positiv hervorheben muss, ist, dass dieser Fokus sehr, sehr bewusst jetzt auf die eigene Jugend gelegt wird. Nun muss man ehrlicherweise sagen, so viele Spieler spielen aktuell noch nicht aus der eigenen Jugend im Profibereich, beziehungsweise haben keine tragende Rolle. Kai Talenz ist sicherlich die absolut positive Überraschung. Wenn wir uns aber jetzt auch zum Beispiel, ich weiß, Transfermarkt.de sind Spielereien, aber wenn wir uns die Marktwerte auch der geliehenen Spieler angucken, wie ein Onyeka, wie ein Wettchen, wie ein Alpha Ruprecht, was die auf einmal für Marktwert-Upgrades bekommen haben, weil sie Stammspieler in der zweiten Liga sind, dann kann man einfach nur sagen, ist dieser Weg, dass man versucht, Kaderwerte eben durch Jugendspieler zu schaffen, auf jeden Fall der richtige. Und da hoffe ich, dass nach Kai Talenz der ein oder andere Spieler aus der Jugend sich noch etablieren kann und vielleicht die Chance nutzt, wenn mal irgendwie eine Lücke im Kader ist, um da irgendwie reinzurutschen. Ich glaube, das ist für mich noch so ein Punkt, wo ich einfach hoffen würde, wo jetzt ein bisschen der Fokus drauf gelegt worden ist in diesem Sommer, wo viel gesprochen worden ist und ich würde sagen, noch wenig getan wurde in dem Sinne, außer dass man vielleicht die Grundlage geschaffen hat durch gewisse Vertragswerte, dass da der ein oder andere Spieler sich noch etablieren kann.
Ja, da sind wir eigentlich jetzt schon so ein bisschen beim Übergang zu 2026 hier sowas.
Ja.
Was macht Hoffnung und wie könnte vielleicht auch die Rückrunde verlaufen? Ich denke, dass all die jungen Spieler, die du gerade genannt hast, Fluch und Segen zugleich für den VfL Bochum gerade sind, weil Onyeka, Wädchen, Lenz, das sind Morgalla, das sind alles sehr talentierte Spieler, die dem VfL Bochum trotz einiger kleinerer Leistungsschwankungen gerade sehr helfen. Aber bei denen mehr oder weniger klar ist, dass sie den VfL im kommenden Sommer verlassen werden. Also es gibt für die Leihspieler als Ruprecht, Onyeka, Wädchen, Morgalla aktuell keine realistische Kaufoption, weil Morgalla nur im Falle des unrealistischen Aufstiegs. Ja, es kann vielleicht mal dazu kommen, dass das an der Leihe noch fortgeführt wird, wenn ein zweites Jahr übergeht. Aber wenn ich mir die Entwicklung zum Beispiel bei Onyeka oder bei Morgalla anschaue, dann rechne ich fest damit, dass die in der Bundesliga landen werden. Ob Onyeka dann sofort für Leverkusen spielt oder nochmal woanders hingeht, das sei mal dahingestellt. Aber das sind Spieler, die eben das Potenzial haben, dann auch nächstes Jahr direkt in der Bundesliga zu spielen. Und bei Lenz ist es ja fast nur noch eine Frage, wann und vor allem wohin geht er und zu welchem Preis. Insofern, das ist einerseits schön, diese Spieler gerade in Bochum zu haben. Man verzeiht denen ja auch den einen oder anderen Fehler. Aber ich denke, dass ein Riesenthema in diesem Jahr sein wird, der Kaderumbruch, der spätestens im Sommer ansteht, weil viele Verträge laufen aus. Der andere Spieler wird vielleicht weggekauft wie Lenz. Claudio, treibt dich das auch um?
Total, total. Also ich glaube, was du gerade schon gesagt hast, es ist gerade eine beschissene Situation, um es auf gut Deutsch zu sagen, dass super viele Spieler, die geliehen worden sind, auf einmal tragende Stützen der Mannschaft sind. Und da kann man, denke ich, Dirk Dufner auch nochmal einen Vorwurf machen, dass es vielleicht der ein oder andere Leihspieler zu viel ist. Wenn sich jetzt gerade alle irgendwie in die Mannschaft spielen von den jungen Spielern, die man geliehen hat und das Konstrukt, Vertragskonstrukt aufgrund der Regularien der FIFA einfach keine zweijährigen Leihen mehr zulässt, ist es sehr, sehr unglücklich. Weil im zweiten Jahr ist es ähnlich wie mit Christoph Kramer damals, profitierst du dann übermäßig von so einem überdurchschnittlichen starken Spieler, den du sonst eigentlich nicht bekommst. Und im ersten Jahr bildest du noch mehr aus. Und wir sehen jetzt eben gerade, dass Onyeka, Wettchen, Alpha Ruprecht alle viel spielen. Alpha Ruprecht vielleicht noch mal ein bisschen zur Seite genommen. Der ist jetzt nicht unbedingt der große Leistungsheber, aber auch Morgalla. Das ist natürlich super schade, dass wir jetzt eigentlich mit Ansage im Sommer vor dem nächsten Umbruch stehen, wo wir finanziell nur sehr, sehr partiell vom profitieren in Form von Kajetan Lenz. Und das macht natürlich Sorge. Und ich glaube, da komme ich auch so ein Stück weit zu meiner These für 2026. Man wird sich ein Stück weit entscheiden müssen, in welche Richtung geht es. Geht man nochmal voll ins Risiko und profitiert nochmal von der hohen Platzierung in der TV-Geldtabelle und versucht auf Biegen und Brechen diesen Aufstieg zu machen? Oder versucht man den Kader ausgeglichener zu gestalten und sich ein Stück weit, ich sag's mal so, Freiburg für Arme zu entwickeln, zu einem Ausbildungsverein für die erste Liga, wo man eine gewisse Sicherheit einfach hat, wie sich das entwickelt, man das ein oder andere gute Talent per Laie kriegt und hier und da nochmal ein Talent aus der eigenen Jugend einstreut, oder geht man doch mehr ins Risiko und versucht eben auf Biegen und Brechen diesen Aufstieg zu packen. Und das wird so ein bisschen die entscheidende Frage für mich. Ich habe ein Bauchgefühl, wo es hingehen wird. Ich glaube eher in die konservative Richtung, was ich nicht per se schlecht halte. Aber ich glaube, da muss man sich ehrlich machen. Und auch, es wird eine große Aufgabe für den Verein, das kommunikativ zu steuern. Weil wir sind eben aufgrund der sehr durchschnittlichen Saison, die wir jetzt haben, eben nicht mehr die große Nummer, die wir vielleicht waren in der Wahrnehmung vieler der 4 Jahre in der ersten Liga.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also gerade in dieser Saison ist es ja so, dass der VfL Bochum schon mit einem Jahresfehlbetrag von ungefähr 4,5 Millionen Euro kalkuliert. Also die Finanzierung der jetzigen Saison basiert darauf, dass man in der vergangenen Saison einen Überschuss erzielt hat. Und das wird eine Herausforderung sein in der neuen Saison, weil zu erwarten ist, dass die TV-Einnahmen sinken werden. Aktuell ist man da auf Platz 1 noch in der zweiten Liga. Das wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann in der kommenden Saison verändert. Das heißt, dann werden die Einnahmen geringer. Es wird so sein, dass der VfL Bochum Transfererlöse erzielen muss. Das schaffen andere Vereine fast jedes Jahr. Der VfL Bochum ist da im Fünfjahresvergleich schon ganz klar hinten dran, auch im Zweitliga-Vergleich. Und so viele Verkaufskandidaten gibt es nun mal nicht. Also wir haben gerade über die Leihspieler gesprochen. Deshalb ist ein Verkauf von Lenz möglicherweise auch ein Muss in Anführungsstrichen. Natürlich gibt es immer auch Alternativen dazu, aber die Wahrscheinlichkeit steigt einfach, dass er den VfL Bochum schon im Sommer verlassen wird. Man muss schauen, wie die Entwicklung bei Ibrahima Sissoko ist. Jetzt gab es ein frisches Gerücht aus Frankreich, dass er angeblich dort schon unterschrieben hat oder eine Einigung bevorsteht. Das ist jetzt nach meinen Infos aktuell überhaupt nicht der Fall. Also, aber klar, wir wissen alle nicht, was noch in der Transferperiode passieren wird. Die ist noch lang, die beginnt jetzt erst. Im ganzen Januar sind Transfergeschäfte möglich. Und der VfL Bochum muss eben einen Umbruch finanzieren. Das ist klar, weil die Leihspieler gehen, dann gibt es einige Spieler, die den VfL verlassen werden oder mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen werden. Bero, Masovic, Paslak, das sind alles Verträge, die auslaufen. Das gibt dem Verein natürlich auch Spielraum auf finanzielle Art. Aber ist klar, es braucht dann neue Spieler und es braucht dann auch vor allem Spieler, die Verstärkung sind, die potenzielle Stammspieler sind. Weil wenn man sich jetzt die Startelf anguckt aus den vergangenen Wochen, dann kann man sagen, dass da mindestens mal die Hälfte wohl wegbrechen wird im Sommer.
Komplett, und ich bin ganz gespannt, wie man das eben auffangen will. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Transferperiode jetzt im Winter. Also ich meine, es war ja überall im Sommer schon zu lesen, dass sich der Verein im Sommer schon gestreckt hätte und finanziell ins Risiko gegangen ist. Und nur weil man das jetzt auf dem Platz nicht sieht, heißt es nicht, dass eben noch die finanzielle Luft da ist, um weitere Transfers zu machen. Da kann man eigentlich fast nur darauf hoffen, dass der Verein es irgendwie schafft, im Winter jetzt schon den Kader etwas aufzuräumen. Du hast gerade schon ein paar Abgangskandidaten genannt. Mal schauen, wer davon Ende Januar noch wirklich beim VfL ist oder ob man es vielleicht schafft, auf der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu korrigieren. Zu wünschen wäre es dem Verein. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch sehr bewusst sein, wie viel geht man denn jetzt wirklich ins Risiko. Hätte man Hannover und auch Karlsruhe gewonnen, sähe die Tabellensituation vielleicht schon wieder etwas anders aus. Man wäre in Schlagdistanz nach oben und man hätte sich überlegen können, ob man ein Stück weit doch nochmal mehr ins Risiko geht. Aber wie du es gesagt hast, der Aufstieg ist in diesem Jahr völlig unwahrscheinlich. Also wenn man irgendwie sich noch oben auf Platz 4, 5, 6 platziert, dann ist es fürs TV-Ranking am Ende sicherlich ein positives Ergebnis noch. Aber ja, eben nicht das, was man sich vor der Saison erhofft hat. Aber der ganz große Wurf in diesem Jahr ist halt einfach unrealistisch. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie der Verein, mit welcher Strategie er ins neue Jahr starten wird. Aber wo wir jetzt auch beim neuen Jahr sind, was macht dir denn Mut fürs neue Jahr? Hast du da irgendwie ein, zwei Punkte?
Ja, also ich, die Energie und auch die Detailverliebtheit, die Uwe Rösler mitbringt, ist, wird glaube ich auch im neuen Jahr nicht nachlassen und ist deshalb auch ein Mutmacher in meinen Augen. Ich finde das Startprogramm sehr spannend, weil der VfL trifft in den ersten Wochen eigentlich auf die aktuell bestplatzierten Mannschaften. Darmstadt aktuell Dritter, dann Elversberg aktuell Zweiter und dann gegen Schalke aktuell Erster. Also das sind richtige Brocken in den ersten Wochen. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass der Tabellenkeller nicht so weit entfernt ist. Also ich wäre froh, wenn man dann vielleicht im März sagen könnte, der Abstand nach unten ist so groß, dass da wahrscheinlich nichts anbrennen wird. Aber man stelle sich jetzt einfach vor, von den ersten drei Spielen holt man vielleicht nur, sagen wir mal, 3 Punkte und die Konkurrenz da unten kommt aber gut aus den Startlöchern, punktet deutlich mehr. Dann kann der Abstand schon wieder kleiner werden. Und er ist aktuell auch nicht allzu groß. Also es wäre aus meiner Sicht jetzt erstmal wichtig, den Klassenerhalt ja nicht in trockene Tücher zu bringen. Das wird man rein rechnerisch wahrscheinlich erst nach Ostern oder so schaffen. Aber Abstand zu gewinnen, Abstand zu gewinnen von unten und dann die Saison seriös zu Ende zu bringen. Was mir aber dann wieder auch Sorgen macht, ist, dass es nicht diese stabile Achse gibt. Also wer geht aus der aktuellen Startelf dann auch sicher mit in die nächste Saison? Also da wiederum ist dann meine Hoffnung, dass man vielleicht jetzt auch im Winter noch ein, zwei Transfers im Idealfall tätigen kann, auch wenn es verdammt schwer ist, die dann auch zukunftsweisend sind. Also dass man vielleicht jetzt schon Spieler findet, die man dann auch für die neue Saison mit aufbauen kann. Weil meistens ist es leichter, erfolgreich in eine neue Saison zu starten, wenn man ein stabiles Fundament hat.
Ja, bin ich sehr, sehr nah bei dir. Ich glaube auch, was du gerade schon gesagt hast bezüglich Rösler, würde ich voll unterschreiben. Ich glaube, was mir Mut macht, ist, dass wir unter Rösler ein Stück weit wieder eklig sind. Wie ich schon gesagt habe, wir sind jetzt nicht der attraktivste Verein, was auf dem Platz gerade passiert. Das ist kein schöner Fußball, das muss man auch einfach so sagen. Aber Rösler macht aus dem Kader einfach gerade das, was er hergibt. Das ist spielerisch jetzt nicht, es sind nicht die Glanzmomente, aber es sind Kombinationen dabei. Jeder weiß, was er machen muss. Es ist eine klare Raumaufteilung da. Es wird als Mannschaft verteidigt. Das Pressingverhalten muss man sich mal genauer anbringen. Sehr, sehr spannend teilweise. Und ich glaube, das sind alles so Kleinigkeiten, wie du gerade gesagt hast, diese Detailverliebtheit, das macht auf jeden Fall Mut. Bei Rösler hoffe ich allerdings auch, dass das mit seiner, wie soll man sagen, Entertainment bei den Fans nicht übertreibt. Also ja, am Anfang ist es authentisch, alle anzuzünden, vor die Kurve zu rennen und anzufeuern. Und ich glaube, das kommt im Ruhrpott zum Teil auch gut an. Aber lass ihn mal 2, 3 Spiele verlieren. Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute das noch geil finden. Deswegen bin ich da, hoffe ich da, dass er da einfach eine Balance findet und dass sich nicht zu schnell abnutzt. Und was du gerade gesagt hast bezüglich des Kaders, sehe ich ganz ähnlich. Da sollte man gucken, mit welchen Spieler möchte man aus dem jetzigen Kader unbedingt weitermachen. Und da fallen mir auch direkt Namen ein, wie zum Beispiel Noah Loslie, der sich jetzt irgendwie festgespielt hat in der Mannschaft, der auch noch Vertrag hat, ob das nicht sogar potenziell neue Stützen sein können. Ja, er ist jetzt nicht, wer weiß, was für ein guter Spieler, der nach oben hin das Upside ist begrenzt, das Downside aber gleichzeitig aus. Und ich glaube, das sind so solide Spieler, mit denen du erstmal planen kannst. Und da hoffe ich einfach, dass man früh einen Kern zusammen hat, eine Achse von 4, 5, 6 Spielern vielleicht, um die sich die neue Mannschaft dann rumfinden kann. Und man bei den Jugendspielern auch früh weiß, wem traut man denn den Sprung in der kommenden Saison zu? Und ich glaube, da muss man jetzt dem neuen Management-Team auch erstmal ein bisschen Zeit geben, sich zu finden und die Mannschaft kennenzulernen. Und dann hoffe ich, dass die Planung für die neue Saison auch recht frühzeitig losgeht und man genau diese Achse eben im Blick hat, wie du es gesagt hast.
Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass man jetzt möglichst früh auch schaut, mit welchen Spielern, bei denen die Verträge auslaufen, kann man weitermachen. Also Noah Loslie ist da sicherlich ein spannender Spieler, nicht weil er sich jetzt wahrscheinlich in den kommenden Jahren noch zum Top-Bundesliga-Spieler entwickeln wird, keineswegs. Das glaube ich nicht, aber einfach als solide Basis, auch als Profi. Und bei ihm kann man es wirklich wörtlich nehmen. Das gilt ja auch nicht immer für jeden, der schon das VfL-Trikot getragen hat, sondern wirklich als Profi, der vorangeht, der Vorbild ist, auf und neben dem Platz. Solche Stützen braucht es dann eben auch. Also das werden sicherlich auch wegweisende Entscheidungen in den ersten 3, 4 Monaten des kommenden Jahres sein, dass man da ein stabiles Fundament aufbaut. Weil wenn ich mal die These aufstelle für das neue Jahr, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Lenz, Morgalla und Onyeka Wethier nächstes Jahr in der Bundesliga spielen werden und eben nicht für den VfL Bochum. Und also es ist zumindest war meine These, können wir gerne im Sommer mal überprüfen, ob das richtig war, aber das sind eben junge deutsche Talente, die natürlich in der Bundesliga dann auch begehrt sind, weil junge Fußballer, die ihr Talent schon gezeigt haben und eine gewisse Qualität nachgewiesen haben, sind ja jetzt mehr oder weniger schon Spekulationsobjekte und deshalb gehe ich fest davon aus, dass die in der kommenden Saison ein anderes Trikot tragen werden.
Ich glaube, Onyeka ist der typische Spieler, wenn wir ihn jetzt mal rauspicken zum Beispiel, der entweder direkt für Leverkusen spielt, wo ich meine Zweifel habe, oder vielleicht nochmal das Jahr bei Augsburg oder so macht, aber dann mit Sicherheit ein etablierter Bundesligaspieler ist. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie man das im Sommer auffangen möchte, vor allem, wenn sich diese genannten Spieler jetzt in der Rückrunde auch nochmal deutlich fester spielen sollten und dann ein Riesenleistungsloch hinterlassen werden, was erstmal zu füllen ist von den Spielern, die dann kommen oder schon da sind. Aber blicken wir noch mal kurz aufs neue Jahr. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre es denn?
Ein Wunsch mit Blick auf den VfL, dann hat es, ich finde das schwer zu sagen. Also dann könnte ich natürlich jetzt ganz unrealistisch sein und sagen, der VfL verliert kein Spiel mehr. Ich wünsche mir für den VfL einfach Zusammenhalt auf allen Ebenen, weil das war im vergangenen oder jetzt im ablaufenden Jahr auch nicht immer gegeben. Also wenn ich mir anschaue, dass es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben musste, weil es eben einen Zwist in der Vereinsführung gab, dann wünsche ich mir, dass da alle konstruktiv zusammenarbeiten und auch gut kommunizieren. Ich bin dann auch sehr gespannt, wie das Zusammenspiel zwischen Mitgliedern und Vereinsführung wird. Ich hatte in der Mitgliederversammlung im November das Gefühl, dass das noch ausbaufähig ist, dass man sich da auch gegenseitig noch mehr Wertschätzung entgegenbringt und dass man immer auch kontrovers diskutiert, aber trotzdem irgendwie gemeinsam für eine Sache kämpft. Und das finde ich sowohl auf Vereinsebene wichtig als auch in der Anhängerschaft. Wir hatten jetzt Ende des Jahres auch viele Diskussionen über Ultras, Pyrotechnik etc. Ich finde es wichtig, dass jeder seine Meinung einbringt, ohne dann aber zu sehr auf den anderen einzudreschen, sondern dass man auch Unterschiede in Meinung akzeptiert und dann aber irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht und dass jeder dann aber auch mal Kompromisse eingeht und sagt, ich bewege mich da ein Stück weit, damit es am Ende für den Verein besser wird und besser ausgeht.
Ja, ich glaube, dem kann man sich nur anschließen. Ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte, ist, dass ich mir fürs kommende Jahr wünsche, dass ich, und ich glaube, da geht dieses Thema Achse wieder ein Stück weit einher, dass ich zumindest in irgendeiner Form wieder Identifikationsfiguren beziehungsweise ja eine Führungsstruktur in der Mannschaft herausbildet, die klar ersichtlich ist, auch für den Anhang. Ich glaube, nach dem Abgang von Gambo und Lucia in den wohlverdienten Fußballruhestand fehlt das so ein bisschen in der Mannschaft. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass für die Fans beziehungsweise das Umfeld diese Struktur so klar ersichtlich ist. Es ist ja auch okay, wenn es innerhalb der Mannschaft ist und das gesund funktioniert. Aber ich glaube, in irgendeiner Form brauchst du auch Personen, die nach außen ein Stück weit anfassbar sind. Und ich glaube,
wer kann das sein, aus deiner Sicht?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe große Hoffnungen in Gerrit Holtmann, aber da kommt immer wieder das Thema Verletzung rein, weil ich glaube, eine Identifikationsfigur muss ein Stück weit auch eine tragende Säule der Mannschaft sein, wie es Toto die letzten 10 Jahre war. Und das ist Gerrit Holtmann in Teilen, wenn er fit ist, ja. Und er stellt sich ja auch immer den Fans, geht an den Zaun. Deswegen, ich glaube, gewisse Voraussetzungen erfüllt er, wenn sein Körper mitmacht. Und ansonsten aus dem jetzigen Team, muss ich ehrlicherweise sagen, schwierig. Also vielleicht ist es ein Stück weit noch ein Timo Horn, der ist allerdings auch schon älter, der wird hier keine Dekade mehr prägen, wie es ein Toto, wie es ein Gambo, wie ein Riemann es gemacht haben. Deswegen, mir fehlt da so ein bisschen gerade, wer das sein könnte. Und da bin ich ganz, ganz gespannt, wie sich das entwickelt, weil das geht halt auch nicht von heute auf morgen. Aber manchmal geht es auch eben schneller, als man denkt, durch ein Ereignis, ein, zwei Ereignisse, die emotional aufgeladen sind. Wo sich dann Personen positionieren. Aber mir fehlt da gerade auch die Fantasie, wer es wirklich sein könnte.
Ja, geht mir ganz genauso. Also Timo Horn kam mir da als erstes in den Sinn. Ich glaube, generell ist es unrealistisch zu erwarten, dass es nochmal einen Spieler gibt, der mehr als 10 Jahre das VfL-Trikot tragen wird. Da war Toto quasi der letzte seiner Art. Eine aussterbende Art im Fußball, leider Gottes. Aber Christian Gamboa war auch nur, jetzt muss ich kurz rechnen, ich meine 6 Jahre beim VfL. Insofern glaube ich, kommt es gar nicht unbedingt auf die Länge der Vereinszugehörigkeit an. Also ich denke da jetzt mal an Kevin Schlotterbeck. Der war in Summe 1,5 Jahre beim VfL und trotzdem Publikumsliebling. Und warum war er das? Weil er immer alles auf den Platz gegeben hat.
Ja.
Und weil er aber auch Emotionen nach außen transportiert hat. Das fehlt mir manchmal bei den Spielern heute. Die sind so gebremst. Es braucht auch mal einen Typen mit Ecken und Kanten und einer, der auch mal was ausspricht, was alle denken oder auch mal was Kontroverses anspricht. Das fehlt so ein Stück weit. Theoretisch könnte ein Guy Talenz diese Rolle einnehmen. Der ist nicht dumm. Das ist jemand, der sich auch, ich habe jetzt nach dem Spiel gegen Hannover mit ihm gesprochen. Der hat wirklich einen ganz cleveren Eindruck gemacht. Der wird dann eben weg sein. Und obwohl das eben ein echter Bochumer Junge ist, wird der diese Rolle trotzdem nicht einnehmen. Also bin ich auch mal gespannt, ob es jemanden gibt, der in diese Rolle von Toto oder Gambo oder wie auch immer dann schlüpfen wird.
Ich glaube, die Emotionalität, die du gerade genannt hast, ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wenn ich alleine an die Aussagen auch von Stöger zum Beispiel zurückdenke, nach dem verlorenen Relegationshinspiel, der allen bei uns in den Kopf geblieben war, auch sagt, naja, was labert der Mann für ein Quatsch? Wir können da 3 Tore schießen. Ja, aber letztendlich sind das, glaube ich, so die Momente und diese, was du gerade meintest, Emotionalität, die dann irgendwie hängen bleibt und ja, für eine Identifikation sorgt. Deswegen spannend, zu sehen, wer sich da, ja, wer in diese Fußstapfen treten könnte, die andere Vereinslegenden, die leider jetzt die Schuhe an den Nagel gegangen haben, hinterlassen haben.
Ja gut, Claudia, ich glaube, der Gesprächsstoff wird uns auch 2026 nicht ausgehen. Der VfL Bochum wird uns wieder viele Vorlagen bescheren, die wir dann nur noch verwandeln müssen. Insofern würde ich sagen, beschließen wir den Podcast zumindest mal für das Jahr 2025. Wünschen
Das tun wir.
allen, die uns zuhören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und es geht ja auch relativ fix weiter. 18. Januar, erstes Pflichtspiel gegen Darmstadt zu Hause. Und ihr werdet vorher noch von uns hören.
Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen herzlichen Dank für das rege Interesse an unserem Podcast. Wir sind jetzt erst seit Mitte September dabei. Für die ganze Kritik, für die ganzen Kommentare, für das positive Feedback. Wir freuen uns sehr darüber und freuen uns sehr, dass der Podcast so gut angenommen wird und gibt uns, glaube ich, und da spreche ich, glaube ich, auch für Philipp, sehr viel Motivation, das im kommenden Jahr fortzuführen. Deswegen auch von unserer Seite einen guten Rutsch, herzlichen Dank für alles und ja, wir hören uns im neuen Jahr. Glück auf.
Glück auf!